So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, falls wir uns nicht kennen. Mein Name ist Stefan Dahms und ich darf als Pastor in dieser Kirche tätig sein. Ich freue mich auf den Gottesdienst und bevor wir reinstarten, möchte ich kurz ein bisschen was Pastorales weitergeben. Ich hatte sehr viele Gespräche in den letzten Wochen. Wir gehen in die dunkle Jahreszeit. Ist eine Zeit, wo viele mental herausgefordert sind. Deswegen kleiner pastoraler Rat und Bitte an euch. Schaut, dass es euch gut geht. Ja? Wenn es irgendwie hilft, holt euch eine Tageslichtlampe, nehmt Vitamin D, was auch immer. Und wenn ihr merkt, dass es schwierig ist, sucht euch Hilfe. Redet mit jemandem. Mit jemandem zu sprechen darüber ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Und dass wir alle gemeinsam gesund und stark durch diese Jahreszeit gehen, voller Hoffnung und Frieden, weil wir in eine Zeit reingehen, wo wir uns vorbereiten auf die Geburt von Jesus, was eine Zeit eigentlich der Hoffnung sein soll. Ja, deswegen, kleine Bitte, achtet da auf euch selbst. Und wenn ihr merkt, ich brauche Hilfe, wartet nicht zu lang, sondern sucht die Gespräche und schaut, dass ihr nicht versucht, alleine dadurch zu kämpfen. Okay, das ist ein kleiner Disclaimer für euch, aber es ist mir Herzensanliegen. Sehr, sehr wichtig. Und dann noch eine herzliche Einladung. Und zwar nächste Woche haben wir Tarek und Layana Teut aus Lübeck da. Das ist das Ehepaar, die wir unterstützen als Kirche mit der Gemeindegründung in Lübeck. Die durfte ich letztes Jahr oder dieses Jahr, irgendwann habe ich sie besucht auf jeden Fall. Wir durften sie finanziell unterstützen, dass sie die Kirche da starten konnten. Und es ist richtig schön zu sehen, was da passiert in der Kirche. Und sie werden hier sein. Der Tarek wird predigen. Ein richtig toller Prediger. Haben eine ganz tolle Arbeit da aufgebaut. Deswegen freut euch auf nächste Woche. Und heute starten wir unsere Herzschlag-Season. Wie Tobi schon gesagt hat, es geht darum, für uns einzutunen. Warum gibt es uns eigentlich als Kirche? Was ist unsere DNA als Kirche? Was ist unser Herzschlag als Kirche? Wo möchte Gott uns gebrauchen, um ein Segen zu sein? Und ich habe mir gedacht, zum Start möchte ich mit euch so ein bisschen in die Geschichte reingehen. Ich hatte Geschichte-Leistungskurs und ich liebe Geschichte, ich liebe es mit meinen Kindern Dokus zu schauen. Deswegen, wenn ihr Geschichte abgewählt habt und es überhaupt nicht euer Ding ist, kommt nächste Woche wieder. Aber ich glaube, es gibt so viel, was wir aus der Geschichte lernen können für uns als Kirche. Und viele Gedanken, die ich heute bringen werde, sind nicht original von mir, sondern sind von einem schlauen Mann, Dr. John Dixon. Das ist ein australischer Theologe, der Professor am Wheaton College in Amerika ist. Und er hat ein Buch geschrieben, Bullies and Saints. Und in diesem Buch geht es darum, Christus in einer säkulären Kultur sichtbar machen. Was ich eine richtige Herausforderung finde. Zugleich ist es aber unsere Vision als Kirche. Und ich möchte uns nochmal mitnehmen, was ist unsere Vision als Kirche, wenn wir unsere Herzschlag-Season sind. Wir träumen davon, dass unsere Kirche ein Ort ist, an dem Menschen Gott erleben und aufblühen. Ein Ort voller Menschen, die Gott und andere Menschen lieben. Ein Ort, wo jeder willkommen und angenommen ist. Ein Ort erfüllt mit Lobpreis, Gebet und der lebensverändernden Botschaft der Bibel. Ein Ort, an dem Menschen ihre Bestimmung finden und ihre Talente entfalten können. Ein Ort, der die Nöten der Gesellschaft begegnet und die Welt um sich herum verändert. Hört sich doch gar nicht schlecht an. Also eigentlich ganz viele tolle Sachen, die wir auf dem Herzen haben. Und ich erinnere mich noch daran, bevor wir gestartet haben, haben wir ein Visionsvideo gedreht, wo wir gesagt haben, wir wollen alle Welt wissen lassen, was unser Herzensanliegen ist. Und wir hatten ein Videoteam organisiert und wir haben so ein Skript geschrieben mit verschiedenen Szenen. Und der Plan war, dass das ganze Video anfängt, indem ich ein großes altes Buch aufschlage und dann aus dem Off eine Stimme kommt. Stell dir vor, Kirche ist ein Ort. Und wir haben überlegt, okay, wo können wir das, hört sich richtig cool an, wo können wir das Ganze machen? Und wir haben uns einen Antiquitätenbücherladen in der Karlstadt ausgesucht. Wir haben gesagt, wir gehen da einfach mal rein und fragen, ob wir da ein altes Buch nehmen können und das machen können, ob wir hier so einen Film drehen dürfen. Und dann guckt uns der Besitzer an, also guckt mich an, weil ich ihn gefragt habe, ob wir einen Film drehen dürfen, so eine Szene für einen Film. Und er sagte, für was für einen Film? Für ein Porno? Und ich so, okay, meine innere Reaktion war, wie sehe ich aus, dass Leute denken, ich drehe Pornos? Und meine äußere Reaktion war, nein, nein, ist für eine Kirche. Und er guckt mich ganz böse an. Ui, ich glaube, der Monitor muss ein bisschen runter. Er guckt mich ganz böse an. Mit Kirche will ich nichts zu tun haben, raus aus meinem Laden. Und an dem Punkt habe ich festgestellt, ich glaube, nicht alle finden das, was ich auf dem Herzen habe, gut. Das war eine sehr klärende Vorstellung, die ich da gemerkt habe. Und wenn man sich die Zahlen anschaut in Deutschland bezüglich christlichen Glauben, kann es einen ganz schön beängstigen. Allein die Austritte aus der evangelischen und der katholischen Landeskirche in Deutschland belaufen sich aus dem Jahr 2024 auf 667.000 Menschen. Dazu kommen alle, die noch verstorben sind. Das heißt, über 1 Million Menschen sind letztes Jahr aus der Kirche ausgetreten. Und ich weiß, wenn wir manchmal in Freikirchen reinschauen und unsere Kirche sehen, denken wir, oh, ist doch voll, läuft doch alles super. Aber das ist nicht überall der Fall. Und vielleicht hast du es auch schon gemerkt, es ist gar nicht so leicht, über den eigenen Glauben oder christliche Werte zu sprechen, manchmal nicht einmal mit Freunden oder in der eigenen Familie. Und deswegen möchte ich mit euch heute in die Kirchengeschichte schauen, denn ich bin überzeugt, wir können viel von den ersten Christen lernen. Und besonders auch von der ersten Kirche. Und meine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was kann die erste Kirche der Zukunft beibringen? Wir wissen, wie schwer es die ersten Christen im Römischen Reich hatten, mit Verfolgung, Druck, Misstrauen. Und wenn irgendjemand Grund gehabt hätte, zu klagen, wie herausfordernd Glauben und Mission ist, dann waren es die ersten Christen. Und doch geschah etwas Erstaunliches. Die Kirche wuchs rasant, gerade in den ersten 3 Jahrhunderten. Während das römische Imperium versuchte, die Christen zu unterdrücken, breitete sich das Evangelium aus. Und ich will euch nicht mit zu viel Zahlen langweilen, aber einige Wissenschaftler haben versucht, mal das Wachstum der Christen zu kalkulieren und wie viele Christen es im Römischen Reich im Jahr 300 nach Christus gab. Und ich habe euch mal eine Statistik mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von denen recht hat. Lasst uns einfach nur davon ausgehen, wir nehmen den Durchschnitt von allen historischen Schätzungen. Dann wäre der Durchschnitt bei 7,3%. Und das heißt, 4,4 Millionen Christen bei etwa 30 Millionen Einwohner im Römischen Reich. Von einigen Tausend zu mehreren Millionen in weniger als 10 Generationen. Das entspräche grob gerundet einer Wachstumsrate von 30% pro Jahrzehnt. Und stell dir das vor, 30% Zuwachs in 10 Jahren. Und das nicht nur einmal, sondern Jahrzehnt für Jahrzehnt für über 300 Jahre. Und viele Althistoriker, für die bleibt es ein Rätsel. Rein menschlich, soziologisch betrachtet ist es schwer zu erklären, wie die frühe Kirche so schnell wachsen konnte. Ohne politischen Einfluss, ohne kulturellen Hype, ohne Armeen, ohne Internet, ohne Social Media und ohne irgendwelche großen Geldreserven. Wie hat das funktioniert, dass Kirche so stark gewachsen ist? Und die entscheidende Antwort finden wir in Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, Vers 47. Und dort lesen wir das Folgende. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist die Antwort auf die Frage. Und zugleich gibt uns Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, in dieser Passage Hinweise darauf, wie das geschah. Welche Haltungen, welche Praktiken, welche Merkmale hat Gott gebraucht, damit Menschen gerettet wurden und die Gemeinde wachsen konnte. Und was ich vorhabe ist, wir schauen uns Apostelgeschichte 2 in der Bibel an und werfen dann einen Blick in die frühe Kirchengeschichte. Und wir fragen uns, was lernen wir für heute? Wie können wir in einer säkulären Welt Glauben und Kirche leben? Und wir starten mit Apostelgeschichte 2. Das ist eine Bibelstelle, die ich auch immer bei unserem Next Steps vorlese, weil wenn wir sagen, wir wollen Kirche leben, dann lasst uns zum Original zurückgehen. Wir haben die ersten Christen Kirche gelebt und dort lesen wir das Folgende. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem einen Tag um 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Diese Passage ist die umfassendste Beschreibung von gelebter Kirche in der Apostelgeschichte und in der ganzen Bibel. Sie folgt auf die erste evangelistische Predigt und die ersten Bekehrungen. Und ich glaube, Lukas setzt es bewusst ans Anfang der Apostelgeschichte als Blaupause, wie wir Kirche leben können. Und wir wollen uns diese Kennzeichen der frühen Kirche anschauen. Ich sehe vier große Merkmale und ich werde nur vier hervorheben, weil wenn wir tiefer reingehen würden, dann würde ich ein Wochenseminar darüber machen müssen. Aber wir schauen uns vier Merkmale, vier Kennzeichen der ersten Christen und der ersten Kirche an. Und wenn ich den ersten Punkt sagen werde, dann werden einige denken, boah, langweilig, können wir zum zweiten Punkt gehen. Aber das ist der erste Punkt, den Lukas hier nennt und daher ist er sehr wichtig. Die ersten Christen waren gute Schüler des Wortes Gottes. Sie waren gute Schüler. Klingt unspektakulär, vielleicht, aber für Lukas steht es an erster Stelle. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Sie waren in der Botschaft Jesu Christi gegründet und hatten einen klaren Lehrplan in der Gemeinde. Und dieser Begriff, die Lehre der Apostel, war ein fester Begriff und beinhaltete mehr als einfach nur Leben, Tod, Auferstehung von Jesus Christus zur Rettung der Menschen. Es bezog sich auf die ganzen Lehren, die die Apostel für wichtig hielten. Für uns als Nachfolger von Jesus. Und wir sehen diese Lehren der Apostel, das Fundament der Nachfolge im Neuen Testament für uns festgehalten. Und Lukas erwähnt es als erstes, denn die Lehre der Apostel ist die Grundlage für unseren christlichen Glauben. Unser Glaube gründet sich nicht auf eine Emotion, das hat sich gut angefühlt, sondern auf einer Wahrheit, die uns vermittelt worden ist im Wort Gottes. Lukas erwähnt es als erstes, deswegen ist es wichtig. Und ich möchte nicht einfach nur ein Bibelnerd sein, aber ich glaube, wir müssen wissen, was wir glauben. Unser Bibelwissen prägt unser Gebet, unser Lobpreis, unsere Großzügigkeit und wie wir Beziehung leben. Alles wächst aus der Wahrheit Gottes heraus. Sie waren gute Schüler. Die frühen Christen waren darin erstaunlich konsequent. Um 200 nach Christus gab es vielerorts einen verbindlichen Lehrplan für Menschen, die Christen werden wollten. Regelmäßige Unterweisung über Jahre und dann erst kam die Glaubenstaufe. Wenn du also als nichtgläubiger Mensch in die Kirche in Korinth oder Ephesus gekommen bist und hast gesagt, ey, das mit Jesus ist super, ich möchte auch Christ werden, dann haben die Kirchenleiter damals gesagt, fantastisch, darüber freuen wir uns. Wir haben eine Vorlesung jeden Sonntag eine Stunde vor dem Gottesdienst für 3 Jahre und dann kannst du getauft werden. Das bedeutet 156 Stunden Bibelunterricht vor der Taufe. Und vielleicht denkst du dir, ey, pff, verrückt, man kann auch Leute früher taufen. Absolut, kann man machen. Aber den ersten Christen war bewusst, dass wenn sich Menschen aus einer heidnischen Kultur für den christlichen Glauben entscheiden, dann wissen sie noch nicht einmal, was der Begriff Gott eigentlich bedeutet. Denn sie hören das Wort Gott und denken an einen der griechischen oder römischen Götter wie Thor oder Zeus, wie aus einem so Marvel-Film. Und sie beschreiben das als übermenschliche Figur mit übermenschlichen Kräften. Sie sind eine Kraft im Universum, aber unser Gott ist nicht eine Kraft im Universum. Er ist die Kraft des Universums. Also mussten die Christen den jungen Gläubigen erstmal erklären, was und wer unser Gott der Bibel eigentlich ist. Und sie haben festgestellt, wir brauchen die 156 Stunden Bibelunterricht, damit es eine gesunde Grundlage für den christlichen Glauben gibt. Es gab sogar eine Schnellvariante davon für Leute, die gesagt haben, hey, ich kann nicht so lange warten, ich möchte rackzack getauft werden, gar kein Problem, haben sie gesagt, es gibt eine Art Intensivkurs und zwar wurde der in Jerusalem angeboten und zwar 6 Tage die Woche für 7 Wochen vor Ostern Vorlesungen, konntest du da hingehen und wie cool, man konnte all das Ganze nicht in 3 Jahren, sondern in 126 Stunden schaffen. Easy cheesy, let's go. Mein Punkt hier ist folgender. Was ich nicht sagen möchte, ist, dass wir wieder diesen Kurs in der Kirche brauchen. Aber mein Punkt ist, je mehr man sich die ersten Christen anschaut, umso mehr wird man bewusst, dass die einzigen Christen, die wirklich mit Überzeugung leben konnten, in Zeiten der Verfolgung und Unterdrückung in der antiken Zeit, waren Christen, die tief verwurzelt in Gottes Wort waren. Die sich Zeit genommen haben, ihre Gehirnzellen zu gebrauchen, um die Wahrheiten des Wortes Gottes in der Tiefe zu verstehen und zu lernen, beständig in der Lehre der Apostel. Und deswegen meine Ermutigung an dich, zögerst du gerade einen Bibelkurs wie Alpha-Kurs oder Keys to Freedom zu besuchen oder eine Kleingruppe zu besuchen, ich möchte dich ermutigen, nimm dir ein Herz, folge dem Beispiel unserer Brüder und Schwestern aus der Antiken, werde ruhig ein Bibelnerd für Christus, lerne und studiere, es wie deine Gedanken, dein Herz, deine Seele und dein Glauben positiv prägen. Aber das war nicht alles. Die ersten Christen waren nicht einfach nur Bibelnerds, sondern wir lesen als zweites, die ersten Christen waren Familie. Sie liebten einander konkret und praktisch. Und das wird sehr klar bei der Beschreibung der ersten Christen von Lukas in Apostelgeschichte 2. Es heißt hier, dass diese 3000 Christen nicht nur die Lehre der Apostel hatten, sondern ein weiteres Merkmal war, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Und dieses Wort Zusammenhalt, was ihr hier seht, ist das Wort Koinonia, das griechische Wort Koinonia, was oft auch als Gemeinschaft übersetzt wird in vielen Bibelübersetzungen. Und dieses Wort ist ein etwas merkwürdiges Wort für uns, Gemeinschaft. Wir haben es oft nur im technischen Sinne, Arbeitsgemeinschaft, eine AG, wo man hingeht vielleicht. Aber dieses Wort ist mehr als einfach nur eine Arbeitsgemeinschaft. Dieses Wort Koinonia hat eine riesige Bedeutung. Man gebraucht es für viele Dinge. Und ich habe euch mal aus dem Strong's Dictionary was rausgeholt und rausgeschrieben, was Koinonia eigentlich bedeutet, weil das der Hammer ist. Koinonia fasst das gesamte Spektrum der christlichen Erfahrung. Beziehung zu Gott, Einheit der Gläubigen, sakramentale Teilnahme, gemeinsame Mission, gegenseitiges Leiden und materielle Großzügigkeit in einem einzigen Wort zusammen. Wo immer der Geist Gottes Gläubige mit Christus und untereinander vereint, gedeiht echte Gemeinschaft und zeigt der Welt das Leben des dreieinigen Gottes. Das heißt, wenn wir Gemeinschaft leben, zeigt es, wenn wir es mit Koinonia, wenn der Geist Gottes uns zusammenbindet, wo Leute mit den verschiedensten Hintergründen, mit den verschiedenen, aus verschiedenen Kulturen, wenn sie zusammenkommen, wo die Gesellschaft sagt, wie können die zusammen in Frieden in einem Raum sitzen, ohne sich irgendwie gegenseitig zu bekriegen, dann ist es ein Zeichen für die Welt, da muss es einen Gott geben. Und das ist das, was dieses Wort ausdrückt. Zusammengefasst, Kameradschaft, Partnerschaft, geistliche Familie, Freundschaft. Und wenn ich an Koinonia denke, dann denke ich immer an einen Begriff aus der NFL, aus dem American Football. Irgendwelche NFL-Fans hier, Mattes weiß ich auf jeden Fall, Tobi, ja, hat gerade angefangen die Season, jeden Sonntagnachmittag auf RTL, glaube ich. Bisschen Werbung hier, sponsored by. Und was interessant ist, es gibt da einen Move in dem American Football, der dieses Wort Koinonia eigentlich praktisch darstellt. Und zwar heißt dieser Begriff wie folgt, er heißt Goal-Line-Punch. Goal-Line-Punch heißt, du hast diese Touchdown-Linie und dann weiß die eine Mannschaft, ey, wir brauchen nur vielleicht einen Meter, ein paar Zentimeter, um über diese Linie zu kommen. Und dann stellen sie sich auf und dann geht es darum, diesen Football über diese Linie zu bekommen. Und dann wird er nicht irgendwo hingeworfen, sondern die stellen sich gegenseitig auf, Der Quarterback nimmt den Ball und dann wird gemeinsam gedrückt und gedrückt, bis es über die Linie ist. Ich habe ein Bild dafür mitgebracht, wie das ungefähr aussieht. Haben wir das da? Haben wir nicht da. Okay, aber da steht im Prinzip die Mannschaften gegenüber und die powern mit der ganzen Kraft. Ja, und Koinonia bedeutet, ich gewinne nicht, wenn ich es alleine versuche zu gewinnen. Wir gewinnen, wenn wir zusammen über die Linie gehen. Das ist Koinonia. Koinonia ist mehr als Smalltalk im Foyer, mehr als Family Vibes. Es ist eine geistliche Teamarbeit für ein gemeinsames Ziel. Wir tragen gemeinsam, was Gott uns anvertraut hat. Wir stehen füreinander ein. Wir drücken es gemeinsam durch, im Glauben, im Gebet, im Dienst, bis Gottes Reich sichtbar wird mit Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und dafür dient auch diese Herzschlag-Season. Wir machen uns eins im Glauben, im Gebet, im Dienst, in unserer Großzügigkeit, damit Gottes Vision noch mehr sichtbar wird in unserer Stadt. Was im Deutschen nicht so deutlich wird in dieser Passage ist, im Grundtext steht vor Gemeinschaft ein Artikel. Das heißt, Lukas konkretisiert diese Gemeinschaft der ersten Christen durch das Mahl des Herrn und durch Gebet. Das Mahl des Herrn, also zusammen essen, Halleluja, hatten wir letzte Woche schon, wir Christen sollten mehr gemeinsam essen. Aber interessant ist, es gibt zwei Arten von Mahlzeiten, die Lukas hier in der Passage im Blick hat. Im Vers 42 heißt es vom Mahl des Herrn, ein anderer Begriff für das Abendmahl, das wir regelmäßig gemeinsam feiern sollen. In Vers 46 heißt es auch noch, außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Also nicht nur Mahl des Herrn, sondern auch gemeinsame, normale Mahlzeiten. Als Ausdruck schlichter, herzlicher Gemeinschaft, weil die Menschen sich gern hatten und gerne Zeit miteinander verbracht haben. Man lud einander ein nach Hause. Deswegen geht gerne gemeinsam essen. Und unterstützt gerne unsere lokalen Restaurants hier in der Nähe, da profitieren sie von. Aber wenn Gemeinschaft tiefer werden soll, dann lerne von den ersten Christen. Lade Menschen zu dir nach Hause ein. Gespräche im Wohnzimmer sind viel tiefer, sind viel authentischer. Man hat die Möglichkeit, miteinander zu beten, füreinander zu beten. Und vielleicht denkst du dir, aber ey, der stresst mich immer voll, weil ich muss putzen und alles aufräumen und ich kochen kann ich auch gar nicht so gut. Hey, chill, okay? Alles gut, schieb eine Tiefkühlpizza in den Ofen oder mach einfach eine Dose auf. Der Fokus ist nicht das Essen, der Fokus ist Koinonia, ist Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft zu erleben, denn das tut Familie, sie ist zusammen. Warum mir das so wichtig ist, weil die ersten Christen dafür ein Vorbild hatten. Warum haben sie so gelebt? Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Wisst ihr, von wem die ersten Christen es hatten? Von Jesus. Jesus war dafür bekannt, bei den Pharisäern sogar verschrien, dass er mit Sündern gemeinsam aß. Geschichte um Geschichte zeigt Jesus bei Mahlzeiten mit Menschen. In Markus 2 haben wir letzte Woche uns angeschaut, ist er bei Levi, dem Zolleinnehmer, zu Gast. Und wir lesen Markus 2, Vers 15. Levi hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Viele von ihnen hatten sich Jesus angeschlossen. Jesus ist mit ihnen und er tut es ständig. Warum? Weil gemeinsame Mahlzeiten authentische Gemeinschaft verkörpern. Mit dem Bild der gemeinsamen Mahlzeit drückt Jesus Folgendes aus, dass Gott jeden Menschen an seinen Tisch einlädt und Teil der Familie Gottes werden lässt. Wir wissen, dass dies einer der Hauptgründe war, warum der christliche Glaube so schnell sich verbreitet hat. Das wissen wir sogar von einem heidnischen Kaiser, der Christen hasste, Kaiser Julian der Abtrünnige, 331 bis 363 nach Christus. Er schrieb einem heidnischen Priester und beschwerte sich über die vielen gemeinsamen Mahlzeiten der Christen. Und Folgendes steht in einem Brief von Kaiser Julian den Abtrünnigen, verfasst Mitte des 4. Jahrhunderts. Er schreibt Folgendes: Wir müssen diesem Punkt besondere Aufmerksamkeit schenken und auf diese Weise eine Heilung bewirken. Die Galiläer, also die Christen, beginnen mit ihrem sogenannten Liebesmahl oder ihrer Gastfreundschaft oder ihrem Dienst an den Tischen, denn sie haben viele Arten, es durchzuführen und nennen es daher mit vielen Namen. Und das Ergebnis ist, dass sie sehr viele in ihren Atheismus hineingeführt haben. Wenn Julian hier oder heidnische Autoren von den Christen als Atheisten sprechen, meint er, die Christen lehnten die traditionellen Götter des Römischen Reiches ab. Das Wort Athos bedeutet, dass nicht jemand nicht an einen Gott glaubt, sondern das Christentum wurde verschrien als Atheisten, weil sie keine Opfer in den Tempel brachten, sie die römischen Götter und den Kaiserkult ablehnten und nur den einen unsichtbaren Gott anbeteten. Julian wollte mit diesem Text zeigen, dass das Christentum gefährlich sei, weil es Menschen von der römischen Religion wegführte. Und erklärt sich den Erfolg des Christentums durch ihre gelebte Liebe, Gastfreundschaft und Gemeinschaft. Ironischerweise erkennt er also an, gerade ihre gelebte Liebe durch Mahlzeiten hat die Menschen in ihren Atheismus geführt, also zum Glauben an Gott geführt. Und vielleicht fühlst du dich nicht als Evangelist berufen und das Schlimmste für dich wäre, dich öffentlich hinzustellen und irgendwie von Jesus Christus zu erzählen, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und all das Ganze, was in Ordnung ist. Aber was du tun kannst, ist Menschen zum Essen einladen und dann schauen, wohin die Gespräche führen. Ja, wenn du mehr davon hören möchtest, gerne Predigt von letzter Woche anschauen. Aber Kirche lebt Kirche als Familie durch Mahlzeiten. Aber da gibt es noch einen weiteren, konkreteren Punkt, den Lukas uns mit auf den Weg gibt. Sie hatten nicht nur Mahlzeiten gemeinsam, sondern es geht weiter. Vers 44, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Und einige stresst es jetzt volle Kanne, das ist kein Beleg für christlicher Kommunismus, okay? Wir haben viele Belege im Neuen Testament, in denen wohlhabende Christen Besitz behielten und ihn für das Evangelium einsetzen, zum Beispiel Lydia in Philippi. Lukas sagt nicht, jeder soll alles verkaufen, ihr dürft nichts besitzen. Nein, er beschreibt ein Prinzip. Siehst du jemanden in Not und hast selber Überfluss, dann teile. Denn wir sind Familie und wenn Familie von Not hört, schaut sie, wie sie helfen kann. Wir wissen zudem von einem erhaltenen Brief aus aus dem Jahr vor Kaiser Julians Tod, in seinem Hass gegen die Christen, schrieb er an die Priester im Römischen Reich, um sie zu ermutigen, die Christen in ihren Städten zu unterdrücken, und nannte als Grund für deren Ausbreitung Folgendes. Wir lesen Folgendes. Warum erkennen wir nicht, dass es die Güte der Christen gegenüber Fremden, ihre Fürsorge für die Gräber der Toten, das heißt, es war der Fakt, dass Christen für die Kosten der Beerdigung aufgekommen sind, und die angebliche Heiligkeit ihres Lebens ist, was am meisten dazu beigetragen hat, das hat diesen Atheismus, das heißt den Christentum, zu verbreiten. Ich bin überzeugt, dass auch wir tatsächlich jede dieser Tugenden üben sollten. In jeder Stadt sollten häufig Herbergen eingerichtet werden, damit Fremde von unserer Wohltätigkeit profitieren. Denn es ist beschämend, dass die gottlosen Galiläer, die gottlosen Christen, nicht nur ihre eigenen Armen, sondern auch unsere unterstützen. Und alle Menschen sehen, dass die Unsigen von uns keine Hilfe empfangen. Mit anderen Worten sagt er hier, lasst uns die Christen in Fürsorge, Nächstenliebe, Großzügigkeit übertreffen. Aber dann starb er im nächsten Jahr und daraus wurde nichts. Mein Punkt hier ist, wir sind mehr als eine Institution. Wir sollten unseren Glauben als geistliche Familie leben. Das bedeutet teilen mit Menschen in Not und gemeinsame Mahlzeiten. Wir sind Schüler des Wortes Gottes, wir sind Familie. Mein dritter Punkt ist, wir schauen nach oben. Wir schauen nach oben. Christliche Gemeinschaft hat eine klare Ausrichtung, nämlich hin zu Gott. Das ist unser Fundament. Und es ist so offensichtlich, dass wir es oft verpassen können. Die Kirche ist nicht einfach nur ein cooler Lions Club oder ein cooler Rotaria Club. Noch sind wir irgendeine nette Privatschule oder Universität. Wir sind auch kein Gesangsverein, obwohl die Kirche all diese Elemente enthält, aber über all dem sind wir vor allem eine anbetende Gemeinschaft. Wir sind auf Gott ausgerichtet, nach oben ausgerichtet. Und Lukas beschreibt es auf drei Arten. Was das Leben der Christen prägte, war das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Gebet, Ehrfurcht und Lobpreis, das sind alles Dinge, die nach oben zu Gott ausgerichtet sind. Gebet ist eine bewusste Ausrichtung auf Gott. Johannes Calvin, der große Reformator aus dem 16. Jahrhundert, beschreibt Gebet als die vornehmste Übung des christlichen Glaubens. So moderner ausgedrückt, Gebet ist der wichtigste Ausdruck unseres Glaubens. Vielleicht denkst du, weiß jetzt nicht, ob ich da zustimmen kann. Was ist mit Bibellesen oder Lobpreis? Calvin schreibt, dass der wahre Glaube sich im Gebet bewährt und lebendig zeigt. Glaube ist nicht nur Zustimmung für die Wahrheit, sondern Ausdruck unseres Vertrauens in Gott. Und dieses Vertrauen wird im Gebet sichtbar. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott Gott ist, dann wirst du nicht versuchen, alles selber zu regeln, sondern du wirst zu Gott im Gebet gehen. Durch Gebet treten wir in Beziehung zu Gott, drücken unsere Dankbarkeit gegenüber Gott aus, bitten ihn um Dinge, bitten um Vergebung. Es ist ein großer Ausdruck des Vertrauens und der Abhängigkeit Gott gegenüber. Gebet ist die wichtigste christliche Übung des Glaubens. Aber nicht nur Gebet, sondern Ehrfurcht und Lobpreis kennzeichneten die erste Kirche. Es gibt eine nichtchristliche Quelle, die die erste Kirche beschreibt, eine Beschreibung eines römischen Statthalters, einen römischen Kaiser, und er beschreibt, dass er die Christen verfolgt, wie ein guter römischer Statthalter es tun sollte. Er unterdrückt alle Christen, wie es ein guter römischer Statthalter tun sollte. Aber er kann nichts Falsches an ihnen finden. Und er fragt dann, was soll ich machen? Und das Folgende schreibt Plinius, der Jüngere, an den römischen Kaiser Trajan, etwa um das Jahr 112 nach Christus. Er schreibt Folgendes. Viele Menschen, jeden Alters, jedes Standes und beiderlei Geschlechts und werden weiterhin durch das Christentum gefährdet. Denn die Ansteckung dieses Aberglaubens hat sich nicht nur auf die Städte, sondern auch auf die Dörfer und Bauernhöfe ausgebreitet. Hier wieder, Aberglauben meint er das Christentum. Und er beschreibt, dass es sich wie eine ansteckende Krankheit überall ausbreitet. Aber dann schreibt er, aber ich kann nicht herausfinden, was sie Illegales tun. Aber eine Sache ist mir bekannt. Sie beten Jesus Christus an. Und das Folgende schreibt er, er sagt, das gesamte Ausmaß ihrer Schuld oder ihres Irrtums bestand in nichts anderem als Folgenden. Sie pflegten sich an einem festgesetzten Tag noch vor Tagesanbruch zu versammeln und wechselnweise einen Hymnus auf Christus als Gott zu singen. Wechselweise Hymnus war, die ersten Christen waren dafür bekannt, dass sie Folgendes machten. Sie singen, Kumbaya, my Lord.
Kumbaya.
Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Genau. Dafür waren sie bekannt, dass sie gemeinsam zusammenkamen, um Lieder auf Gott zu singen. Das haben sie bestimmt nicht gesungen, das kam ein bisschen später, aber das ist bei einer der Kennzeichen der ersten Christen, der für Außenstehende wie diesen Statthalter Plinius offensichtlich war, ihr Lobpreis auf Christus als Gott. Und wäre das nicht wunderbar, wenn Leute, wenn sie über die Kirche für Düsseldorf sprechen, sagen würde, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich verstehe das Ganze nicht. Also irgendwie scheint die ganze in Ordnung zu sein, tun nichts Illegales. Aber das, was mir auffällt, ist, jedes Mal, wenn sie zusammenkommen, singen sie wie ein großer Chor zusammen und beten den einen wahren Gott an. Wenn das unsere Kritik wäre, Halleluja, dann haben wir alles richtig gemacht, ja? Aber das fand ich sehr bewegend. Gebet und Lobpreis und Ehrfurcht. Kennzeichen der ersten Kirche, die ausgerichtet war auf Gott. Und manchmal habe ich die Sorge, dass meine Form des konservativen, pfingstlichen Glaubens bereit ist, Gott anzubeten und ihn zu preisen, wie es für mich bequem ist. Es ist leicht für mich, wenn wir hier zusammenkommen, alles hier, wir sind alle in derselben Bubble und wir beten Gott an. Aber manchmal ist es doch schwierig, wenn wir nicht hier zusammen sind, sondern allein unterwegs sind oder in irgendwelchen Räumen sind, wo wir merken, boah, wenn ich jetzt hier wirklich das sagen würde, wovon ich überzeugt bin, schwierig, das will doch gar keiner hören. Und oft haben wir die Tendenz zu sagen, ja, ich möchte ja nirgendwo anecken. Ich möchte ja, dass mich alle irgendwie mögen. Aber ich glaube, wir dürfen lernen von der ersten Kirche, die nach oben ausgerichtet ist. Denn je mehr wir auf Gott ausgerichtet sind, desto weniger werden wir auf die Meinung von anderen Menschen schauen. Weil wir so viel Ehrfurcht vor Gott haben, dass jede Menschenfurcht den Raum verlassen wird. Denn uns ist bewusst, Gott ist in Kontrolle. Er erfüllt jeden Raum, egal wo du bist, im Vorlesungssaal mit einem zynischen, kritischen Professor, vielleicht bei einer Geburtstagsparty beim atheistischen Freund, vielleicht auch bei der Familienfeier mit dem Onkel, der immer am Ablästern ist über alle Christen. Aber dir ist bewusst, dass Jesus immer und überall auf dem Thron sitzt. Gebet, Ehrfurcht und Lobpreis sind daher das Benzin im Motor der Mission. Wenn du dich erinnerst, dass egal wo du bist, dass Jesus Herr der Herren, König der Könige ist und er am Ende das letzte Wort sprechen wird, dann wirst du jede Menschenfurcht vor jedem Kritiker verlieren und du wirst die beste Version von dir selbst sein und ich werde die beste Version von mir selbst sein und wir werden gemeinsam unser Licht leuchten lassen. Evangelistische Programme, super. Apologetik studieren und gut argumentieren und diskutieren zu können, super, aber vor allem lasst uns auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens schauen. Wenn wir voll sind von der Liebe Gottes, dann wird etwas vor uns ausstrahlen, was nicht von dieser Welt ist und was Leute sagen, da muss es einen Gott geben. Du hast so viel Frieden, du hast so viel Liebe, du hast so viel Kraft in dir, woher hast du das? Und wir wissen, es ist nicht von uns, sondern wir haben einen Gott, der uns liebt, der immer an unserer Seite ist, der uns führt und leitet und das ist mein letzter Punkt. Punkt Nummer 4 ist, vielleicht kann die Band nach vorne schauen, die erste Kirche schaut über den Tellerrand hinaus zu einer Welt, die Jesus Christus braucht. Wir schauen nach außen. Und Lukas beschreibt diesen Punkt auf zwei interessante Weisen. Er endet diesen besonderen Bibelabschnitt damit, dass er sagt, dass diese 3000 Menschen, die sich gerade für den christlichen Glauben entschieden hatten, Vers 47, beim ganzen Volk in hohem Ansehen standen, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Hier sehen wir hohes Ansehen und evangelistischer Wachstum. Und was ich hier herausstellen möchte, ist, dass es nicht nur Ansehen bei Christen war. Weil es gab nur die 3000, da gab es keine anderen Christen. Es war nicht so, oh ja, wir Christen feiern uns gegenseitig, oh toll, was ihr macht und wir, oh toll, was ihr macht. Sondern sie standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und was dann interessant ist, aber da ist diese Spannung, irgendwas ist komisch hier, denn nur zwei Kapitel weiter bricht eine große Christenverfolgung aus. Und man denkt sich vielleicht, ey, wo ist das ganze Ansehen der Christen geblieben? Aber Lukas war Doktor, er war Arzt. Der war nicht kein Dummkopf, der war auch nicht naiv. Verfolgung ist nicht das Gegenteil von hohem Ansehen. Ja, es gab jede Menge Verfolgung, aber auch jede Menge hohes Ansehen. Komischerweise war es damals so, je größer die Verfolgung war, umso höher war das Ansehen der Christen. Es ist total verrückt. Christentum wächst und wird verfolgt und es wächst weiter. Und ich möchte euch noch ein Beispiel aus der Kirchengeschichte mit auf den Weg geben, aus der damaligen Zeit, und zwar von Lactantius von Nikomedia. Habt ihr bestimmt noch nicht von gehört. Er war eine bekannte Persönlichkeit im 3. Jahrhundert. Er war ein bekennender Christ, aber auch gleichzeitig Professor für Rhetorik an der Schule von Nikomedia. Rhetorik war eine große Sache in der damaligen Zeit. Alle Juristen und Politiker der damaligen Zeit mussten zu so einer Schule gehen, um lernen zu reden, reden zu schreiben und öffentlich vor anderen Menschen zu sprechen. Im Jahr 303 nach Christus erklärte der Kaiser Diokletian eine Verfolgung der Christen. Und es war eine der schlimmsten Christenverfolgungen in der Menschheitsgeschichte. Von 303 bis 312 nach Christus. Alle Christen mit wissenschaftlichen Berufen verloren ihre Arbeit, alle christlichen Politiker verloren ihren Job. Und dann gab es die Gesetze von Diokletian, von Vermögensentzug für Christen, Folter, Zwangsarbeit und das Gesetz, dass jeder Bewohner in einem heidnischen Tempel den römischen Göttern Opfer bringen musste. Und wenn jemand es nicht tun wollte, wurde er gefoltert, bis er es tat. Andernfalls wurde er getötet. Und Lactantius verlor seine Arbeit an dieser Schule und eine ganze Meute verfolgte ihn. Er musste sich verstecken und während dieser Zeit schrieb er einer seiner brillantesten Bücher. Und inmitten dieser schrecklichen achtjährigen Verfolgung schrieb er die folgenden Worte, wie Gott Verfolgung gebraucht, damit die Kirche weiter wächst. Und er schreibt das Folgende. Es gibt einen Grund, warum Gott Verfolgung über uns zulässt. Verfolgung kommt nicht von Gott, aber Gott lässt es zu. Sie vermehrt die Zahl von Gottes Volk. Die Verbindung von Verfolgung gleich Wachstum für die Kirche. Und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Manche wollen wissen, welches Gut das ist, das man selbst bis in den Tod hinein verteidigt und dem man alle glücklichen und kostbaren Dinge dieses Lebens vorzieht. Er sagt mit anderen Worten, hey, was ist es, dass man bereit ist, sogar für diese Sache zu sterben? Weil wenn es nur eine intellektuelle Wahrheit ist, dann wird man sagen, okay, jetzt habe ich genug gelitten, jetzt reicht es mir, ich will nichts mehr mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Ich sage einfach, was du hören willst. Aber für die ersten Christen war es die Überzeugung, wir haben einen Gott, der lebt, der lebendig ist, der für meine Schuld gestorben ist. Und diese Wahrheit ist es wert, verfolgt zu werden und dafür einzustehen. Und noch andere, die dabei stehen, hören uns mitten in den Qualen, sagen, dass wir nicht Steinen opfern, die von Menschenhänden geformt sind, sondern dem lebendigen Gott, der im Himmel ist. Viele erkennen dann, dass dies wahr ist und nehmen es sich zu Herzen. Mit anderen Worten, Verfolgung macht das Evangelium sichtbar. Unsere Hingabe, trotz Verfolgung und Leid, an den lebendigen Gott, statt an von Hand gemachten Götzen, wirkt so überzeugend unter Verfolgung, dass viele zum Glauben finden. Lasst uns Christen sein, die sich nicht ständig beschweren, wenn mal wieder ARD oder ZDF irgendetwas Negatives über konservative Christen sagt oder jedes Mal, wenn irgendein Politiker irgendetwas Negatives sagt zum christlichen Glauben. Verfolgung ist nicht das Gegenteil von hohem Ansehen. Wenn du jedes Mal sauer bist, wenn das Christentum angegriffen oder kritisiert wird, dann werden die Menschen um dich herum denken, ey, was für ein schlechter Loser. Aber wenn wir unsere Feinde segnen und die segnen, die uns verfolgen, wie Paulus es schon geschrieben hat im Römerbrief, bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Lasst uns bekannt werden, nicht als Christen, die immer einen Aufriss machen und sich über alles und jeden beschweren. Lasst uns Menschen segnen. Darüber habe ich letzte Woche gesprochen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir sind nicht gesegnet, um andere zu verfluchen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Paulus hat schon gesagt, im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Johannes 15, Vers 20, wie sie mich verfolgt haben, sagt Jesus, werden sie auch euch verfolgen. Denn dann werden sie uns beobachten und sagen, wow, wie stark muss ihr Glaube sein, dass sie voller Freude und voller Kraft und voller Friede durch so eine Situation gehen. Was ich euch sagen möchte, ist, wenn die Welt verrückt spielt, wenn wir das Gefühl haben, dass alles toleriert wird, außer ein gläubiger Christ zu sein und christliche Werte zu haben. Lasst uns nicht in Panik verfallen, zurückschlagen oder kritisieren oder uns verstecken. Lasst uns von den ersten Christen lernen, indem wir gute Schüler des Wortes Gottes sind, gegründet in der Wahrheit der Bibel. Als zweites, lasst uns Kirche als Familie leben, eine Familie, die einander wertschätzt und liebt. Lasst uns diese Liebe weitergeben an Menschen, die nicht glauben, denn wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Lasst uns täglich unser Leben nach oben hin ausgerichtet leben, durch Gebet, Ehrfurcht vor Gott und Lobpreis. Und lasst uns nach außen ausgerichtet sein, indem wir das Licht der Liebe und der Hoffnung Gottes aus unser Leben leuchten lassen, egal in was für Umstände wir sind. Und wenn wir so Kirche leben, wenn wir so unseren Glauben leben, werden wir das erleben, was die ersten Christen erlebt haben. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich möchte für uns beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns Ohren gibst zu hören und Augen, die sehen, was Wahrheit ist. Gott, verändere unsere Herzen. Wir wollen nicht mit Menschenfurcht rumlaufen, sondern voller Gottesfurcht sein, damit unser Glaube lebendig ist und wir unseren Glauben so leben, wie du es geplant hattest. Nicht als Religion, sondern Beziehung zu dir und mit dir und zueinander. Und Gott, ich bete, dass diese Kirche noch mehr ein Ort ist, wo Menschen Gott erleben und aufblühen. Weil wir auf dich schauen und auf dich ausgerichtet sind, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dass du Menschen rettest, dass die Kirche immer größer wird, zur Ehre deines Namens. Amen. Ich möchte euch einladen, wir haben das Abendmahl vorbereitet, weil ich gedacht habe, es passt sehr gut dazu, wenn wir darüber gelesen haben, dass das ein Kennzeichen der ersten Christen war, dass sie gemeinsam das Mahl des Herrn, das Abendmahl gefeiert haben. Und wir wollen uns daran erinnern, dass unsere Schuld vergeben ist. Dass wir unendlich geliebt und angenommen sind vor unserem Gott. Denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns all unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn du diesen Moment noch nicht erlebt hast, diese Vergebung, diese Freiheit und diese Liebe, dann möchte ich ermutigen, unser Gebetsteam wird gleich am Kreuz stehen, die haben so Badges an, hoffentlich, vielleicht auch nicht, aber die werden am Kreuz stehen und kannst gerne zu ihnen kommen, wenn du sagst, ja, ich möchte spüren, ich möchte neu erleben, wie Gott meine Schuld vergibt, ich möchte diese Liebe spüren, dass ich unendlich geliebt bin. Oder wenn du mit Krankheiten am Struggeln bist und du sagst, ja, ich wünsche mir Heilung in meinem Leben, mental, körperlich, dann komm gleich zum Gebetsteam. Weil wenn wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran, die Bibel sagt, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Deswegen wollen wir voller Glauben für dich beten, dass Gott Heilung schenkt in deinem Körper. Und alle anderen lade ich herzlich ein, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Gemeinsam als geistliche Familie. Deswegen lade ich dich ein, komm gleich nicht alleine, sondern wenn du mit deinem Partner hier bist, oder mit deiner Familie da bist, geh als ganze Familie zum Abendmahl, wir haben an beiden Seiten das aufgebaut und nehmt es gemeinsam. Vielleicht auch, dass ihr sagt als Kleingruppe, hey, wir sitzen als Kleingruppe zusammen oder als Jugendgruppe zusammen, dann geht gemeinsam dahin, holt euch ein Stück von dem Traubensaft, ein Stück von dem Brot und lasst uns gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir wollen das tun, wozu uns die Bibel ermutigt, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Dass er unsere Schuld vergeben hat, aber dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern ist auferstanden und erlebt. Und deswegen haben wir Leben. Sein Leib wurde zerbrochen, dass unser Leib wiederhergestellt werden kann. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen und ich möchte für das Abendmahl beten. Und während des nächsten Liedes seid ihr eingeladen, einfach aus den Reihen rauszukommen. Gerade die am Außen stehen, ihr müsst als Erstes am besten gehen, weil sonst traut sich keiner an euch vorbei. Ja, wir haben an beiden Seiten das Abendmahl vorbereitet, deswegen schaut einfach, wo es für euch am nächsten ist. Aber lasst uns diesen Moment nehmen als einen heiligen Moment, als ein Sakrament, das Jesus Christus selbst initiiert hat. Und ich möchte die Worte vorlesen. Nehmt hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis und für den Kelch trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus Christus, wir danken dir heute Morgen für dieses große Opfer, das du bereit warst, für uns zu geben. Und während wir heute Morgen das Abendmahl nehmen, Gott, bete ich, dass du uns alle neu erfüllst mit deiner Vergebung. Dass egal, was die letzte Woche passiert ist, Gott, ich danke dir, dass du uns reinigst und uns freisetzt von aller Schuld und wir mit leichtem Gepäck weiterlaufen dürfen. Und ich danke dir nicht nur für Vergebung, sondern ich danke dir auch dafür, dass du Heilung schenkst, körperlich, mental Danke dir, dass deine Kraft nicht nachgelassen hat. Es ist immer noch Kraft in dem Blut von Jesus. Und wir wollen uns daran erinnern, dass Schutz in dem Blut von Jesus ist, dass unsere Gedanken, Gefühle geschützt sind, eingehüllt sind in deinem Frieden. Im Namen von Jesus. Amen.